NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Als den schlechtesten Deal aller Zeiten hat der amerikanische Präsident Donald Trump das Atomabkommen mit dem Iran mehrmals bezeichnet und prophezeit, es werde zu einem nuklearen Holocaust führen. Im Wahlkampf erklärte er zur Freude Israels, er werde das Abkommen aufkündigen, wenn er gewählt würde. Andererseits sagte Trump auch, er werde nachverhandeln oder er werde das Abkommen tough, also hart, durchsetzen. Im Sommer 2015 war mit dem Iran eine Einigung erzielt worden, nach der das Land seine Produktion von Atomenergie Beschränkungen und Kontrollen unterwirft. So sollte die militärische Nutzung unmöglich gemacht werden. Im Gegenzug wurden die wirtschaftlichen Sanktionen des Westens gegen den Iran aufgehoben. In dieser Woche fand organisiert vom Moses-Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien an der Universität Potsdam eine Konferenz statt, die sich mit dem Abkommen und mit den Beziehungen zwischen Iran, Israel und Deutschland befasste. Organisiert hat sie der Politikwissenschaftler Stefan Griegert. Er ist zurzeit Gastprofessor für Israel-Studien am Moses-Mendelssohn-Zentrum und befasst sich seit Jahren mit dem Iran. Stefan Griegert, die internationale Atomenergiebehörde der UNO scheint weitgehend zufrieden damit, wie der Iran die Vereinbarungen erfüllt. Ist die Welt durch das Abkommen sicherer geworden?
Ich denke nicht, dass es die Welt sicherer gemacht hat, weil das Grundproblem bestehen bleibt. Selbstverständlich ist es so, dass gewisse Beschränkungen dem iranischen Regime auferlegt wurden. Und nach jetzigem Stand schaut es bisher so aus, dass das iranische Regime sich an diese Auflagen weitestgehend hält. Es hat allerdings auch gar keinen Grund, das nicht zu tun. Denn im Augenblick profitiert das iranische Regime massiv von diesem Abkommen, weil es Milliardenzahlungen bekommt als Belohnung dafür, dass es relativ minimale Einschränkungen für sein Atomprogramm hinnimmt. Noch viel wichtiger, es gibt nach wie vor, unabhängig von dem Nukleardeal, aufrechte Sanktionen des UN-Sicherheitsrates bezüglich des iranischen Raketenprogramms, das leider überhaupt nicht Bestandteil des Atomabkommens ist. Und in klarer Verletzung von diesen UN-Sicherheitsratsresolutionen hat das Regime auch nach Abschluss dieses Deals ballistische Raketen getestet. Und leider gab es keine scharfe Reaktion des Westens, der USA und Europa darauf. Ein letzter Punkt. Diese Raketentests waren auch insofern etwas Besonderes, weil das Regime mit diesen Raketentests seine inhaltliche Stoßrichtung nochmal klargestellt hat. Auf diesen Raketen stand wiederum drauf, dass man Israel vernichten will. Und zwar nicht nur auf Farsi, auf Persisch, sondern auch auf Hebräisch. Man wollte also nochmal in aller Deutlichkeit der Weltöffentlichkeit klarmachen, dass man sein Ziel, nämlich die Vernichtung Israels, überhaupt nicht aufgegeben hat.
Nun sagen ja viele Fachleute auch, und man liest es häufig, diese ganze Propaganda, wir wollen Israel vernichten, sei mehr oder weniger Nebelkerzen, um das wirkliche Ziel, die Hegemonie in der arabischen Welt, umso besser erreichen zu können. Und sehen vor allen Dingen da, also dass die arabischen Länder sich bedroht fühlen. Ist das eine Nebelkerze mit Israel?
Nein, das halte ich für eine gefährliche Unterschätzung der Ideologie und Praxis des iranischen Regimes. Nicht nur unter Ahmadinejad und aktuell, sondern seit 1979, seitdem dieses Regime im Iran durch die Islamische Revolution in die Macht gekommen ist, ist das eine eindeutige Kontinuität, die ganz offene Vernichtungsdrohung gegenüber Israel. Alle Vertreter, alle diversen Fraktionen dieses Regimes sind sich in diesem Punkt einig. Sie wollen den Staat Israel auslöschen. Und ich denke, gerade aus der Erfahrung des Nationalsozialismus sollte man verstanden haben, wenn Leute so etwas formulieren, dann meinen sie das so. Und es ist ja auch nicht nur Rhetorik, sondern das Regime gibt aber Milliarden dafür aus, zum Beispiel um seine offen israelfeindlichen, antisemitischen Verbündeten direkt an der Grenze Israels, die Hisbollah im Norden, die Hamas und den islamischen Dschihad im Süden, massiv zu unterstützen.
Nun hat der Westen ja große Hoffnungen auf den iranischen Präsidenten Hassan Rouhani gesetzt, als er antrat. Hat sich in der Regierungspolitik des Iran innen, außen irgendwas verbessert durch Rouhani?
Nein, ganz und gar nicht. Es gibt in keinem einzigen Punkt eine substanzielle Verbesserung, einen substanziellen Wandel. Sie haben recht, Rouhani wurde insbesondere auch hier in Deutschland, in deutschen Medien als moderat, als womöglich sogar liberal bezeichnet. Das halte ich für eine fatale Verharmlosung von Hassan Rouhani, der seit Jahrzehnten zum integralen Bestand dieses Regimes gehört. Ich denke, er ist vielmehr so etwas wie das freundliche Gesicht des Terrors. Was ihn unterscheidet von seinem Vorgänger ist, dass er eine etwas zurückhaltendere Rhetorik an den Tag legt, aber die inhaltliche Politik ist die gleiche. Die Vernichtungsdrohungen gegenüber Israel gehen weiter. Auch Hassan Rouhani bezeichnet Israel als einen eiternden Tumor, also eine sehr klare Rhetorik. Und innenpolitisch, was die brutale Unterdrückung der iranischen Bevölkerung angeht, ist die Situation nicht nur nicht besser geworden, sondern sie ist deutlich schlimmer geworden. Sowohl die Vereinten Nationen als auch Amnesty International und Human Rights Watch haben darauf verwiesen, dass es einen dramatischen Anstieg von Hinrichtungen im Iran gibt, genau unter Hassan Rouhani. Und wie gesagt, deswegen denke ich, ist er eher das freundliche Gesicht des Terrors und kein moderater Hoffnungsträger.
Würden Sie denn eine Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch die USA begrüßen?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Dieses Abkommen ist ausgesprochen schlecht. Es wirft zahlreiche Probleme auf und es ermöglicht dem Iran, dass es eine ganze Reihe von Handlungsoptionen hat, die für den Westen, die für Israel, die für arabische Nachbarstaaten alle sehr schlecht sind. Nichtsdestotrotz ist es so, nachdem dieser sehr schlechte und gefährliche Deal verabschiedet wurde, hat er gewisse neue Realitäten geschaffen. Wenn man jetzt hergehen würde und einfach nur den Deal aufkündigt und womöglich auch nur von Seiten der USA und also nicht gemeinsam jene Staaten, die diesen Deal mit ausverhandelt haben, dann könnte eine Situation entstehen, dass das iranische Regime durchaus profitiert davon, sich gleichzeitig aber nicht mehr an die wie auch immer geringen, aber eben doch vorhandenen Einschränkungen halten muss. Viele israelische Politiker, die diesen Deal aus guten Gründen scharf kritisiert haben, setzen im Augenblick auch eher darauf zu sagen, man sollte den Deal intakt lassen, aber zusätzlich eine klare Eindämmungspolitik gegenüber dem iranischen Regime betreiben.
Das war der Politikwissenschaftler und Iran-Experte Stefan Griegert, zurzeit Gastprofessor am Moses-Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien an der Universität Potsdam. Bei uns geht es heute anlässlich des Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus um Kontroversen in Niedersachsen darüber, wie man Jugendliche mit der Erinnerungsarbeit am besten erreichen kann. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Julien Chaim Soussan aus Frankfurt am Main den Wochenabschnitt der Tora der fünf Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Nach der Razzia gegen Rechtsextremisten in 6 Bundesländern hat Bundesjustizminister Heiko Maas vor weiteren rechtsextremen Netzwerken in Deutschland gewarnt. Die Sicherheitsbehörden stellten fest, dass sich rechtsextreme Gruppen organisatorisch immer enger zusammenschlössen, sagte Maas. Bei einer bundesweiten Razzia hatten die Ermittler am Mittwoch Waffen, Munition und Sprengstoff sichergestellt und 2 Verdächtige festgenommen. Eine den sogenannten Reichsbürgern nahestehende Gruppe soll Anschläge auf Juden, Asylbewerber und Polizisten in Deutschland geplant haben. Zum heutigen Holocaust-Gedenktag appelliert der Zentralrat der Juden in Deutschland an Politik- und Bildungseinrichtungen, die Erinnerung an die Opfer stets wachzuhalten. Gerade angesichts einer immer diffuseren rechtsextremistischen Szene sei es wichtiger denn je. Der jüdische Publizist Henrik M. Brode erklärte, wenn den Menschen wirklich etwas am Gedenken läge, würden sie die entgegenkommende deutsche Politik gegenüber dem Iran kritisieren. Wichtiger als die letzte Endlösung zu bejammern, sei es, die nächste zu verhindern. Broder streitet seit Jahren für einen härteren Kurs gegenüber dem Iran, der Israel mit Vernichtung droht. Zum heutigen internationalen Holocaust-Gedenktag hat der Künstler Shahak Shapira alle Selfie-Bilder im Stelenfeld des Holocaust-Mahnmals von seiner Internetseite Yolocaust gelöscht. Die Seite sei von über 2,5 Millionen Menschen besucht worden. Das Projekt habe auch alle 12 Personen erreicht, die auf den Selfies abgebildet gewesen seien, schrieb Shapira gestern auf Yolocaust. Mit seiner Aktion habe er die allgemeine Erinnerungskultur hinterfragen wollen. Fast alle hätten die Botschaft verstanden, sich entschuldigt und entschieden, ihre Fotos von ihren Facebook- oder Instagram-Profilen zu löschen. Der jüdische Künstler, der in Israel geboren ist und in Berlin lebt, hatte am 18. Januar das Internetprojekt Yolocaust veröffentlicht. Dafür kombinierte er Selfies am Holocaust-Mahnmal mit Bildmaterial aus Vernichtungslagern. Der islamische Theologe Bülent Uçar sieht einen erheblichen Nachholbedarf im Dialog zwischen Muslimen und Juden in Deutschland. Uçar, der an der Universität Osnabrück islamische Religionspädagogik unterrichtet, sagte bei einer Podiumsdiskussion, die politischen Probleme im Nahen Osten zwischen Israel und den Palästinensern erschwerten offenbar auch in Deutschland eine Annäherung zwischen beiden Religionen. Angesichts des erstarkenden Rechtspopulismus in Europa plädierte Uçar für eine Koalition derjenigen, die sich an demokratischen Grundwerten orientieren. Soweit die Meldungen.
Millionen Menschen besuchen in jedem Jahr eine KZ-Gedenkstätte. Allein das ehemalige Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau zog im vergangenen Jahr über 2 Millionen Menschen an. Um vor allem das Interesse von Jugendlichen am Thema Holocaust und NS-Zeitgeschichte zu wecken, sind zeitgemäße Angebote gefragt und eine gut überlegte Didaktik. Das Land Niedersachsen kooperiert deshalb im Rahmen der Lehrerfortbildung mit der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem. Wie viel das bringt, ist durchaus umstritten. Alexander Meister berichtet.
Und der Turnlehrer, ich glaube, es war Erwin Mosbach, der sagt, das ist unsere letzte Turnstunde. Die Turnhalle wird.
Eine Videostation in der Gedenkstätte Hannover-Ahlem. Die Jüdin Henny Simon erzählt ihre Geschichte.
Und ihr alle werdet in 48 Stunden einen Brief von der Behörde erhalten, eure Wohnungen zu verlassen und in die zugewiesenen Judenhäuser einzuziehen.
Was eben alles dann passiert ist, wird deutlich konkretisiert durch die Aussagen von einzelnen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die wir eben mit der Überlegung hier auch in großem Stil in der Ausstellung präsentieren, sodass Jugendliche heute sich direkt über die Stimmen, über die Personen derjenigen, die es damals erlebt haben, informieren können und denen zuhören können.
Andreas Mischok ist einer von 2 Pädagogen, die in der Gedenkstätte Hannover-Ahlem arbeiten. Er führt Schulklassen, Gruppen von Azubis oder Ehrenamtliche aus Jugendverbänden durch die frühere jüdische Gartenbauschule, die die Nazis als Sammel- und Hinrichtungsstätte nutzten. Hier und da leitet er auch Workshops über mehrere Tage. Vor allem in den großen und bekannten Erinnerungsorten wie Bergen-Belsen ist die Nachfrage nach einem jugendgerechten Angebot inzwischen so groß, dass die pädagogischen Mitarbeiter sie nicht mehr bewältigen können. Das Land Niedersachsen kennt die Situation. Um das pädagogische Angebot zu verbessern, hat das Kultusministerium eine Kooperation mit Yad Vashem vereinbart, der größten zentralen Gedenkstätte in Israel. Regelmäßig sollen Lehrer und Gedenkstättenpädagogen aus Niedersachsen nach Jerusalem reisen. 40.000 Euro will Niedersachsen jährlich ausgeben für die Fortbildungen in Israel. Doch der Niedersächsische Geschichtslehrerverband hat Bedenken. Nur bedingt könne man das Konzept von Yad Vashem auf Niedersachsen übertragen.
Zwar ist Yad Vashem der bekannteste und profilierteste der Gedenkorte zur Erinnerung an die Ermordung der europäischen Juden durch die Nationalsozialisten. Eine Kooperation ist möglich und findet von Seiten der Gedenkstätte Bergen-Belsen auch bereits statt. Vorbildcharakter für die Gedenkstättenarbeit in Niedersachsen kommt Yad Vashem jedoch nicht zu. Denn im Gegensatz zu den niedersächsischen Gedenkstätten ist Yad Vashem kein Tatort, sondern ein symbolischer Ort, an dem Staat und Bevölkerung Israels der Opfer des jüdischen Volkes gedenken. Es erfüllt insofern zuvorderst eine zentrale, höchst legitime Funktion für die Identitätsstiftung Israels.
Heißt es in einer Stellungnahme der Historiker. Auch Stefanie Burmeister, die Leiterin der Gedenkstätte Hannover-Ahlem, ist skeptisch.
Ich glaube ganz sicher, dass es wichtig ist, dass jede Gedenkstätte, jeder außerschulische Lernort erstmal ein eigenes Profil entwickelt. Man muss den historischen Ort oder den konkreten Ort haben und von dort ausgehend die entsprechenden Angebote entwickeln.
Klar ist, die meisten Probleme in den niedersächsischen Gedenkstätten lassen sich durch die Kooperation mit Yad Vashem nicht lösen. Inzwischen hat sich die Situation zumindest ansatzweise verbessert. Denn seit diesem Jahr gibt das Land Niedersachsen mehr Geld für die pädagogisch-wissenschaftliche Arbeit in den Gedenkstätten und für Schulfahrten aus. Die Mittel wurden von bisher 50.000 auf 100.000 Euro verdoppelt. Das sind keine großen Beträge. Und doch steht die Geschichtsarbeit mit Jugendlichen in Niedersachsen zum Thema Holocaust nun etwas besser da als in den vergangenen Jahren.
Wie interessiert man Jugendliche für die Auseinandersetzung mit dem Holocaust? Ein Beitrag von Alexander Meister. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Julien Chaim Soussan aus Frankfurt am Main.
Ein Grundprinzip auch der jüdischen Religion ist die Willensfreiheit. Der Mensch hat die Wahl, auch das Falsche zu tun. So befindet sich die Menschheit von Anfang an im Kampf um die richtige Entscheidung. Wie schwer das fällt, zeigt schon die Geschichte von Adam und Eva. Diese Woche nun lesen wir vom Auszug der Kinder Israels aus Ägypten. Um den Pharao davon zu überzeugen, das Volk ziehen zu lassen, ereilt das Land 10 Plagen. Um diese Plagen zu beenden, verspricht der Herrscher Ägyptens, die Juden ziehen zu lassen. Doch dann verhärtet sich sein Herz und er hält sich nicht an das Versprechen. Das Bemerkenswerte hierbei ist, dass Pharao sich bei den ersten Plagen selbst das Herz verhärtet, dann aber übernimmt dies Gott. Die Rabbiner sind erstaunt. Wie kann es sein, dass Gott einem Menschen seinen freien Willen raubt und ihn für die dann unfreiwillig ausgeführten Handlungen auch noch bestraft? Die Weisen haben auf unterschiedliche Art versucht, diesen Widerspruch aufzulösen. So erklärt Maimonides beispielsweise, dass es sich bei den letzten fünf Plagen um die Strafe für die Verweigerung Pharaos bei den ersten fünf handelt. Ein anderer Ansatz, der mir persönlich besonders gut gefällt, erklärt, dass die Verhärtung von Pharaos Herz durch Gott gerade die Wiederherstellung seiner Willensfreiheit bedeutete. Denn jeder normale Mensch hätte nach der fünften Plage das Volk ziehen lassen, gegen den eigenen Willen, einfach aus Angst vor weiteren Strafen. Gott habe also Pharao diese Angst vor den Strafen genommen und ihm damit auch bei den letzten Plagen ermöglicht, sich frei zu entscheiden. Eine dritte Meinung macht deutlich, dass die Tora so viel mehr ist als ein theoretisches, philosophisches System. In solchen Systemen kann auf grundlegende Fragen nur mit Ja oder Nein geantwortet werden. Gibt es Willensfreiheit? Ja oder Nein? Schwarz oder Weiß? Doch die Realität ist eben häufig grau. Das Böse hat zwei Seiten. Die eine ist die, die dem Opfer angetan wird. Die andere aber ist die, die den Täter verändert. So wird Pharao letztlich zu einer tragischen Gestalt, der ähnlich wie Captain Ahab in Moby Dick ganz besessen von einer Idee wird, so rational nachvollziehbar sie am Anfang vielleicht war. Unabhängig, ob richtig oder falsch, scheint es, als würde die Idee eine Eigenständigkeit erhalten und das Kommando übernehmen. Nächste Woche werden wir lesen, dass selbst die Berater die Absurdität der Situation erkannt haben. Lass doch dieses Volk ziehen. Siehst du nicht, dass Ägypten ruiniert ist? Aber Pharao kann schon nicht mehr anhalten. Er steuert ungebremst in das eigene Verderben. Sein Verhalten hilft uns auch, Hitlers oder Stalins Verhalten nachzuvollziehen. Die Tora macht deutlich, dass ausgerechnet derjenige, der alle anderen ihm untergebenen Personen beherrscht und weite Teile seines Landes der Freiheit beraubt hat, letztendlich selbst der einzige Sklave ist. Das jüdische Volk zieht in die Freiheit. Pharao aber geht in seiner eigenen Obsession im wahrsten Sinne des Wortes unter. Daher antwortet auch der Talmud auf die Frage, wer ist ein Mächtiger? Nicht der Städtebezwinger, sondern der, der seinen Trieb beherrscht. Freiheit ist also kein absoluter Zustand, noch nicht einmal die Freiheit des Willens. Sie ist ein Ideal, um das wir uns bemühen, das wir uns erarbeiten müssen. Und selbst wenn wir sie erreicht haben, kann sie nur durch Selbstdisziplin aufrechterhalten werden. Die Anleitung hierfür finden wir, wie so oft, in der Tora. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Julien Chaim Soussan aus Frankfurt am Main.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.